Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute bin ich hier in eurem Ohr als Ringrichter. Wir haben heute ja einen Boxkampf anzukündigen und die beiden Stars in den jeweiligen Ecken sind, ich stelle einmal vor, in der linken Ecke haben wir Tim Wolf, seines Zeichens Abi gemacht, Bankausbildung und dann sofort zur DVAG und dort seit über 25 Jahren jetzt schon sehr erfolgreich als Strukturvertriebler unterwegs. Und in der rechten Ecke haben wir Tino Skrabak, der ursprünglich auch mal bei der DVAG angefangen hat, aber dann den Sprung gemacht hat und in die Maklerwelt übergewechselt hat und dort mit Bestandskauf groß geworden ist, dann auch wieder Verkauf und heute als Berater in dem Bereich auch tätig ist. Und heute wollen wir mal schauen, was ist denn nun die bessere Welt, die Strukturvertriebswelt oder die Maklerwelt? Ich mache hier mal den neutralen Ringrichter und lasse die beiden Giganten jetzt aufeinander los. Jetzt hiermit erstmal herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Tim, lieber Tino.
Vielen Dank,
lieber Nico. Danke, Nico, was für eine Ankündigung.
Und wie bei einem Boxkampf werde ich euch jetzt auch nicht das Wort erteilen, sondern jeder darf seine Schläge ausführen, wenn er für den richtigen Augenblick für gekommen hält. Außer dem ersten Aufschlag, den gebe ich mal an den Tim.
Du gibst den an mich? Naja gut, jetzt muss man ja sagen, der eine oder andere kennt ja schon den Tino und mich. Wir werden es jetzt nicht mit Wattebällchen bewerfen, aber es wird bestimmt auch keine blutige Nase geben. Weil es ist ja bekannt, also dass ich die Idee Strukturvertrieb gut finde und auch die Idee AO, also der gebundene Vermittler, dass ich die Idee gut finde. Da mache ich ja keinen Hehl draus. Das mache ich jeden Tag auf meinen Social-Media-Seiten und lege mich da auch gerne mal mit anderen Leuten an. Der Tino ist ja eigentlich derjenige, mit dem man sich nicht so ganz anlegen kann, weil er ja meistens, zumindest wenn es auf eine bestimmte Ebene kommt, ist er ja clever und sagt, pass auf, es ist ja in erster Linie mal eine Menschengeschichte. Ne? Also du kannst ein Arschloch sein und das kannst du als Makler und das kannst du als Strucki und du kannst auch ein ganz netter Typ sein. So würde ich mal damit anfangen. Ne? Und ich möchte jetzt aber, da ich natürlich auch keinen beleidigen möchte, möchte ich nicht sagen, die Struckis sind alle nette, die Makler sind alle böse. Aber man muss schon sagen, es gibt schon, wenn du so guckst, wer schießt richtig dagegen? Also ne, wer kann es nicht leiden, wenn irgendwann Versicherungsbote vielleicht irgendwas mal schreibt über DVAG, dann weißt du schon, das wissen die auch, dann ist die Latte der Kommentatoren ziemlich lang. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen affig. Weißt du, wie du das siehst, Tino, als wärst du da in dem Fall zur anderen Seite.
Ja, voll und ganz richtig. Also es ist in der Tat immer ein Nasengeschäft und ich bin auch der Meinung, beide Seiten haben ihre Daseinsberechtigung. Was mich immer nur stört, ist so, beide Seiten stellen sich immer wieder mal blöd an. Also auch immer bei der DVAG, ne? Also Tim, das muss immer bei dir in deine Richtung gehen. Ihr habt ja auch immer so schöne Pullover, so Finanzcoach, ne? So dieses Coaching ist bei euch jetzt ganz groß, wobei ich immer der Meinung bin, alle versuchen das Wort Coach wegzuhaben, ihr hält es noch ganz nach oben. Coaching, was ist denn ein Finanzcoach? Also bei der DVAG habe ich nie so ganz verstanden, warum ihr so ein Problem draus macht und dieses Wort, und ich drück's jetzt mal aus, Handelsvertreter. Das wird, als auch ich bei der DVAG war, es wurde ja, also vorher hat man sich eher eine halbe Zunge abgeschnitten, um mal das Wort gebundener Vermittler oder Handelsvertreter in den Mund zu nehmen. Also man stellt sich ja immer ein bisschen anders dar, als man ist, ne? Oder
ja, nee, warte, da sage ich was, das ist doch totaler Quatsch. Das ist genau der gleiche Grund, wie das von euch keiner sagt. Pass auf, von wegen, ja, aber Investment mache ich eigentlich gar nicht, da kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Das machst du deshalb nicht, weil wenn du einen bestimmten Begriff, der belegt ist mit etwas, wenn du den in den Mund nimmst oder sagst, dann hat der andere ein Bild. Und das Bild willst du nicht. Du willst nicht, also ich als Vermögensberater, der viel Investment macht, Baufi, will nicht in die Versicherungsvertreter-Ecke, nicht weil ich mich dafür schäme, sondern weil es ein falsches Bild ist. Und genauso will der Makler natürlich auch nicht. Er sagt, pass auf, du machst ja nur Versicherung. Wenn ich 200 Euro sparen will, wird das in eine Versicherung geballert. Das will der Makler genauso wenig. Oder dass es ein paar Gesellschaften gibt, die der Makler nicht kann, das versucht er ja auch zu umschiffen. Ich glaube, das hat eher was mit der Außenwirkung zu tun Richtung Kunden als gegen uns selbst.
Ja, ich habe jetzt ja nicht das Wort Versicherungsvertreter im Mund genommen, sondern Handelsvertreter. Also das Wort ist einfach Handelsvertreter.
Habe ich aber das Gleiche.
Du nicht? Nimm schon den Mund, ich will es von dir hören.
Handelsvertreter, habe ich gar keinen Zugriff mehr.
Okay, weil immer wenn ich mit Vermögensberatern spreche, die beißen sich eher gefühlt die halbe Zunge ab, anstelle mal dieses Wort in den Mund zu nehmen. Und es wird immer so rumgeschifft und sonst was sagen, mein Gott, sag doch einfach, wer man ist und was man ist, dann ist die Welt doch auch nicht so schlimm.
Das ist beim Makler allerdings das Gleiche mit dem Versicherungsvermittler.
Ja, oder Unabhängigkeit. Der Tim hat, da muss ich ja, ja auch sagen, der Tim schafft es ja auch immer, wenn es mal bei der Maklerseite irgendwie so eine Flanke, die geöffnet wird, dann schafft der Tim das ja auch mal, da mal nette Posts zu machen, wobei er es in dem Bereich ganz nett geschrieben hat. Jetzt, ne, wo gerichtlich geurteilt wurde, das Wort unabhängig darf nicht in den Mund genommen werden. Ey, wisst ihr, wen das beschäftigt, wen das interessiert? Nur uns. Kein Kunde da draußen interessiert es. Keinem Kunden interessiert es auch nur ein Millimeter.
Absolut.
Ich mache hier mal kurz den Gong der ersten Runde, weil was ich noch eingangs sagen wollte und vor Aufregung auf diesen spannenden Kampf gleich dann mal vergessen habe, ist, dass die beiden hier schon mal im Podcast waren, allerdings noch nicht zusammen im Ring. Und Tim war das in Folge 167. Da haben wir nämlich schon mal darüber gesprochen, was wir davon voneinander lernen können aus diesen beiden Welten, wo wir jetzt schon reingesprungen sind. Beim Tino ging es dann um so Themen eher wie Bordell und Facebook-Sperre und Champagner. Das war Folge 157. Da waren sie noch 10 Folgen auseinander. Also hört euch die gerne im Nachgang nochmal an, in eurer Lieblingspodcast-App, aber jetzt kommen wir hier wieder in den Ring zurück, weil das ist ja grundsätzlich so ein Thema, was du sagst, Tino, dass diese Begriffe, da kann man sich sehr dran aufhängen, das machen wir hier nur branchenintern, ne? Für die Kunden sind wir sowieso alles die Versicherungsfuzzis, ja. Ob das jetzt ein Vermittler ist, ein Ausschließlichkeitsvermittler, ein Makler, ein Vermögensberater oder auch gerne der Versicherungsberater wird dann da auch noch in einen Topf mitgeworfen. Das ist übrigens ähnlich wie bei dem Thema Coach, was du vorhin erwähnt hast. Na, wer sich mit dem Begriff mal beschäftigt, wird feststellen, dass das alles, jede Beratung nichts mit Coach zu tun hat, sondern halt Beratung ist. Aber am Ende beschäftigt sich immer nur die Branche selber damit. Ja. Und das ist ja gerade der Punkt, aber auch, warum zerfleischen sich diese zwei Ecken eigentlich ständig so in den sozialen Medien ja hauptsächlich, oder auch, wenn der Makler auf einen Kunden trifft, der vorher bei einem Strukturvertriebler war, dann ist das natürlich alles viel zu teuer und viel zu schlecht. Was sagen eigentlich die Strukturvertriebler, wenn sie zu einem Kunden kommen, der vorher bei einem Makler war, Tim?
Das ist relativ einfach, ist ja genau das Gleiche. Also ich meine, ich habe 1500 eigene Kunden, davon habe ich 1500 selbst aufgebaut. Also wirklich jeden eigenen. Ich kann es natürlich nur schätzen, ich habe mal eine so grobe Ahnung, es sind so um die 200 Kunden, die vorher mal Maklerkunden waren. Das ist immer wieder genau das Gleiche. Es kommt doch kein zufriedener Maklerkunde zu mir. Genauso wenig wie, oder nur ganz selten, ne? Wenn sich irgendwie ergibt durch persönliche Beziehungen. Aber normalerweise ist das nicht so. Und so ist umgedreht ja auch nicht so. Das, was ich da gesehen habe, ist natürlich auch eine Katastrophe. Aber ist doch klar, wenn ein Kunde 5 Jahre nicht besucht worden ist oder noch länger, dass da die Sachen nicht mehr passen. Da hat er eine völlig andere Lebenssituation. Dann könnte ich natürlich sagen, der Makler hat überhaupt keine Ahnung. Und sowas passiert dann oft bei Social Media. Habe ich mich schon immer gefragt, wie bescheuert ist das eigentlich? Weil das gibt es natürlich umgedreht auch, das ist mir ja klar. Ich meine, am Ende des Tages wollen wir dann alle den Kunden dann auch für uns gewinnen. Ist ja klar, wenn ich da sitze, will ich natürlich auch mein Geschäft machen. Das ist ja umgedreht genauso. Ich glaube, das, was mich wirklich ein bisschen von anderen unterscheidet, ich habe noch nie schlecht über den Wettbewerb gesprochen. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar mittlerweile so, dass ich sage, ich glaube, der hat damals einen wirklich guten Job gemacht. Weil dieses, ja, der ist ein Affe und hat es einfach blöd gemacht, damit stelle ich mich ja auch schlechter dar, weil woher soll der Kunde wissen, dass ich es anders mache? Vielleicht damals war das vielleicht genau richtig. Du hast nicht mehr zur Tür reingelassen, er ist gestorben, was auch immer, ich habe das alles schon gehabt. Und ich habe natürlich auch schon Gauner gehabt. Ich habe einen Kunden, der hat 8-mal die private Krankenversicherung gewechselt. Von einem Makler, aber ganz ehrlich, deswegen würde ich doch niemals auf die Idee kommen und sagen, der Tino ist ein Idiot. Also blöd bin ich dann auch nicht.
Also dazu will ich auch was sagen. Es ist auch immer eine Frage, Nico, was heißt denn schlechte Produkte? Also weißt du, schlechte Produkte sind ja in dem Moment, also ich sehe jetzt Produkte von Tim Wolf, und dann schaue ich es mir an, dann muss ich sagen, okay, also woran mache ich denn fest, dass die Produkte schlecht sind? Sind sie zu teuer? Passen sie nicht zu ihm? Oder brauche ich einfach nur Argumente, um zu sagen, dass sie schlecht sind, dass ich was Neues abschließen kann? Ich bin der Meinung, dass 70-80% der Aussagen, oh, du hast schlechte Produkte, schlichtweg gelogen sind, einfach daher kommen, dass ich jetzt was verkaufen muss. Wir müssen uns nur mal das durchschnittliche Einkommen eines Versicherungsvermittlers anschauen. Es ist völlig egal, ob das ein DVAG-Berater ist, ob das ein AOLA ist oder ob das ein Versicherungsmakler ist. Das durchschnittliche Einkommen der Versicherungsbranche ist zu gering. Wir liegen da im Schnitt zwischen 40.000 und 50.000. Ich glaube, in der AO sind es um die 40.000, bei Maklern sind es um die 50.000. Das ist der Durchschnitt.
Im Monat nehme ich an.
Ja, auch das würde eng werden. Nein, aber wirklich im Jahr. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt hat jemand eine Beratung, vielleicht wo es um ein Vollmandat geht, wo man 4.000, 5.000, 8.000 Euro Provision verdienen kann. Ne? Und das kriege ich ja ganz einfach hin. Der Kunde sitzt ja bei mir und sagt, hey, das, was du hast, ist schlecht. Wie soll er es denn beurteilen? Und ich verkaufe dir jetzt was Neues. Das heißt, ich glaube, das meiste, oh, du hast jetzt schlechte Produkte, ist schlichtweg gelogen. Da geht es einfach nur darum, ich will dir jetzt was anderes verkaufen. Ich mache das jetzt schlecht. Und deswegen, jetzt kommen wir gerade wieder zu einem meiner zwei Lieblingssätze. Gute Beratung, ehrliche Beratung musst du dir leisten können. Wenn du einen Berater gegenüber hast, der einfach schon finanziell unabhängig ist oder auch ohne den Abschluss jetzt gutes Geld verdient, dann bist du dann relativ sicher in guten Händen. Das heißt, wenn jetzt der Makler sagt, oh komm, vor allem beim Tim Wolf hast du die und die Verträge, weißt du was, die Verträge sind gut, die lassen wir bestehen, aber da können wir was optimieren. Dann kannst du dir, dann hast du da einen guten Berater. In meinen Augen ist das aber dann ein Fehler im System, in der Provisionsberatung, weil ich bringe wieder mein Lieblingsbeispiel. Ich habe jetzt einen Kunde, da geht es um eine private Krankenversicherung, da verdiene ich 5, 6, 7, 8.000 Euro. Im Vorgespräch hat er mir schon gesagt, er ist gesund. Dann habe ich ein, zwei Beratungen bei ihm gehabt. Dann geht es um die Gesundheitsfragen, überall negativ. Und dann fällt ihm ein, vor 3 Jahren war ich aber beim Psychologen da, weil mein Hamster gestorben ist. Aber war ich nur 3-mal da? Das ist ja nicht so wichtig, oder? Oder, lieber Berater? Na und jetzt, was mache ich jetzt? Ja, du hast recht, ist nicht wichtig, Klammer auf, ich brauche die 8.000 Euro oder, nee, lieber Kunde, jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir schauen, wie wir weitermachen.
Ja, absolut, ich will gar nicht so wirklich dagegen sagen, aber, und das ist das, weil wir vorhin das Thema Coach ja hatten, den Begriff Finanzcoach haben wir ja nicht nur nach außen hin, wäre auch Vermögensberater in Ordnung, sondern es ist ja schon bei uns in der Community oder in der Company auch schon sehr ein Coachen von jungen Beratern. Und da gehört es schon auch dazu, und das habe ich so gelernt, sag, pass auf, machst 2 Termine mehr, als du sie brauchst. Und wenn dir das keiner sagt, machst du das vielleicht nicht. Finde ich einen Riesenvorteil unseres Systems, dass dir jemand sagt, pass auf, wenn du zu wenig Termine hast, hast du genau das Problem. Deswegen haben es natürlich manche trotzdem, machen wir uns nichts vor. Ne? Aber das war bei mir immer so, vom ersten Tag an habe ich das gelernt, machst 2 Termine mehr, damit du diesen Stress nicht hast. Weil es geht ja, ist ja eigentlich nur ein kurzfristiges Thema, weil in den allermeisten Fällen, du sprichst jetzt ja von jemandem, der einen Zuschlag kriegt. So, das ist ja auch mehr Provision. Das Problem ist ja dann, wenn du so wenig Termine hast und brauchst es jetzt, also in der nächsten, bei uns ist ja Abrechnung, ne, du brauchst es jetzt nächsten Monat. Das ist ja das Problem. Bist du ein bisschen entspannter, kannst du das Problem schon lösen, indem du ein gutes Umfeld hast, die dir einfach dann auch mal sagen, pass auf, das ist Quatsch, was du machst, 2 Termine mehr, das musst du 6 Wochen machen und hast das Problem für immer gelöst.
Aber jetzt, dann kommen wir jetzt aber mal auf den Punkt, der mich auch bei der DVAG stört, Tim. Und das hast du gerade was Richtiges angesprochen, das Coachen von jungen Leuten. Wenn du deine Ausbildung bei der Versicherung machst, dann kriegst du normal beigebracht. Bei der DVAG, da hängt das halt wirklich sehr, sehr stark ab, welchen Coach habe ich. Ne? Wer ist mein, damals hieß es Betreuer, Ausbildungsleiter oder sonst was. Und da kann ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Bei demjenigen, wo ich war, es war so ein kleiner Gangster, war zwar ein gelernter Bankkaufmann, aber das war so eine faule Socke, der auch wirklich auf jeden Antrag angewiesen war. Bei dem habe ich als 17-Jähriger direkt gelernt. Und der hat mir auch beigebracht, ach Tino, wenn da mal eine Unterschrift vergessen ist oder fehlt, ist nicht so schlimm, ans Fenster heben und unterschreiben. Habe ich dann nicht so groß hinterfragt. Das war normal, der so jede zweite Unterschrift wurde halt irgendwie dann so eingeholt. Hat mich dann auch später eingeholt, als er dann weg war und ich das mit meinem neuen Betreuer mal so besprochen habe. Ich sag, warum, das kann man doch so und so machen. Ei, habe ich auf den Deckel gekriegt. Und jetzt haltet euch fest, 25 Jahre später, also mit ihm natürlich keinen Kontakt mehr, aber ich habe wieder jemanden kennengelernt, der jetzt seit 2 Jahren mit ihm arbeitet. Zufälligerweise auf einer Veranstaltung kennengelernt und gefragt, und? Kennst du noch das ans Fenster halten mit Unterschrift? Hat er nur gegrinst. Ja, das kennt er auch. Das heißt, der DVAGler, der ist jetzt seit mittlerweile 30 Jahren da, aber ist wohl immer noch so, dass ab und zu was ans Licht gehalten wird, um eine Unterschrift zu machen. Und das ist halt natürlich bei der DVAG sehr, sehr stark. Hey, in welcher Direktion bin ich oder wer kümmert sich um mich? Tim, bei dir weiß ich, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, würde nie passieren, aber wer bringt jemandem was bei? Und das ist halt da schon ein gefährliches System.
Absolut, wobei es noch bei uns noch viel dümmer ja ist eigentlich, weil ich würde ja, wenn ich das mache, uns würde rauskommen, würde ich ja meine gesamte Karriere gefährden, weil das ist ja dann irgendwann, ist ja nicht eine Frage, klagt der Kunde, sondern hat öffentliches Interesse und die Staatsanwaltschaft kriegt es mit und die Gesellschaft müsste mich entlassen. Wie bescheuert ist man denn da, ohne es jetzt dem Makler so unterstellen will? Der Makler hätte mal ein bisschen Ärger mit einem Kunden und was soll's, ne? Also, aber das ist natürlich völlig bescheuert, aber da sind wir wieder ganz am Anfang, das ist natürlich menschengemacht. Ja. Aber da kann ich dir nicht widersprechen, wenn du natürlich, wie überall auch, in einer sagen wir mal, in einer schlechten Familie bist, ja, dann ist das scheiße, keine Frage.
Das ist immer der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Da tendierst du selber hin, deshalb wähle dein Umfeld bewusst. Und ich glaube, da ist aber sowohl das Risiko drin, Tino, als auch die Chance natürlich bei der DVAG, dass du überhaupt ein Umfeld hast in der Struktur, während der Makler halt oft eher da alleingelassen ist und sich dieses Umfeld selber bewusst schaffen muss. Das sind ja dann so Sachen wie, dass wir das mit dem Podcast eine Community schaffen, unsere Veranstaltung. Aber das hast du nicht naturgegeben schon in der Struktur, hast du das. Und du hattest anscheinend eine gute Ausbildung, Tim, weil ich habe mich da auch schon so oft drüber aufgeregt, dass die Makler ja auch beim Kunden sitzen und sagen, ah, das war alles scheiße, was er gemacht hat. Was machst du denn damit? Du haust ja dem Kunden erstmal eins an die Backe und sagst, deine Entscheidungen der Vergangenheit waren schlecht. Na, das ist ja auch psychologisch total dumm. Okay. Anstatt zu sagen, die Entscheidungen waren zu dem Zeitpunkt kompetent und es hat sich halt nun die Welt geändert und deshalb muss man prüfen, ob jetzt andere Anpassungen notwendig sind. Das ist ja beim, wenn du ein altes Auto fährst, ist ja das alte Auto damals beim Kauf modern und passend gewesen und heute ist halt veraltet und es gibt was Neues. Und dann kann ja auch, Tino, das neue Produkt tatsächlich besser sein, wenn es halt Features hat, die es vorher noch gar nicht gab. Oder ist es halt tatsächlich nur umsatzgetrieben? Beides ist ja möglich. Ne? Und, deshalb ist es sehr spannend, aber am Ende kannst du diese Fehler, diese Vorgehensweisen so in beiden Welten im Prinzip vollziehen. Du kannst auch als Makler Unterschriften fälschen.
Ja, als Makler brauche ich ja in der Regel schon mal viel weniger Unterschriften durch eine Maklervollmacht.
Das stimmt. Du kannst ja der Makler Vollmachten fälschen.
Ja, oh Gott, ja, okay.
Würde ich als eine kurze Runde, die würde ich sogar an Tino geben, weil das ist natürlich was natürlich uns das Leben manchmal auch erleichtern würde. Ist so, ne, Rahmenbedingungen kann ich mit leben, aber die Runde würde ich kurz an Tino geben.
Wie ist das mit euch? Wie viel wird denn da in Kultur und Verbindung und Gemeinschaft und so weiter Aufwand getrieben bei euch in der Struktur, Tim?
Das kommt drauf an, wie genau du das meinst. Also ich sag mal, unser Unternehmen lebt davon. Das liegt auch daran, das, was ich vorhin meinte im kurzen Vorgespräch, wir hatten heute den Jörn Schuch, das ist bei uns so der Vermögensberater, den es überhaupt gibt. Von dem haben wir alle unglaublich viel gelernt, saubere Beratung, Kundennutzen und so weiter. Und da war es für mich so ein bisschen unwirklich, weil ich ja damals schon da saß, vor 25 Jahren bei dem. Und heute ist es so, habe ich das alles, was er gesagt hat, was du machen musst, dann wird das kommen, da wirst du da hinkommen, habe ich das nahezu alles erreicht. Und das war irgendwie wirklich sehr unwirklich. Deswegen ist diese Community und der Kleine hilft dem Großen, der Große hilft dem Kleinen, was natürlich auch manchmal teilweise alte Struckisprüche sind, die auch ich nicht hören kann, aber trotzdem ist da was dran. Ja, also heute ist es wirklich so, dass ich natürlich mein Know-how auch weitergeben will, weil, und das darf man mal nicht unterschätzen, meiner Meinung nach, der größte Mehrwert der DVAG ist, dass du Menschen in diese Branche bringst, ja, ist übrigens ein Thema, wo ich völlig allergisch bin, wenn jemand, ein ehemaliger Strukturvertriebler, der also hier geboren wurde, ja, also der irgendwann mal gab es einen Geschlechtsverkehr, also er wurde angeworben, und dann ist er irgendwann weggegangen, was für mich grundsätzlich erstmal
in Ordnung. Interessant.
aber dass der dann über den Geschlechtsverkehr negativ spricht, das kann ich überhaupt nicht leiden, weil das kann diese Gesellschaft Menschen diesen Beruf beibringen. Und das ist eine wirklich, manchmal ist eine Herkulesaufgabe. Und deswegen lebt die ganze Kultur davon. Und ich bin ja nun nicht der klassische Struppi. Also ich habe weder jede Woche habe ich Berufsinformationsgäste gehabt, aber trotzdem mag ich diese Idee, weil aus mir sowas geworden ist. Ich war mit 23 der totale Chaot, ja. Ich habe in der Schule mal einen Bombenalarm ausgelöst, lang genug her, dass man das sagen darf, ohne dass ich da gerichtlich verfolgt werde. Ich war wirklich ein Chaot. Und ohne diese Hilfe und ohne dieses Coaching, ja, wie man auch immer man es nennt, der Name ist mir völlig wurscht, wäre ich wohl völlig anders, ja. Wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Und das finde ich einen Riesenmehrwert.
Gut, aber Tim, ich würde einen anderen Vergleich ziehen. Du ziehst gerade einen Vergleich mit Geschlechtsverkehr. Ich glaube, das kannst du eben mit einer Beziehung sehen. Also ne, man hat eine Beziehung und dann trennt man sich. Und es ist die Frage, wie trennt man sich? Viele trennen sich im Guten, dann kann man immer noch einen Kaffee trinken gehen. Oder man trennt sich nicht im Guten. Und was? Also ich glaube schon, dass es besser geworden ist, aber dass es schon immer noch bei einem Strukturvertrieb, wobei nach meiner Erfahrung die DVAG da noch immer sehr nett ist. Also wenn ich mir da so Tekis anschaue oder so, hast halt schon Probleme, wenn man die Firma verlassen will. Da ist es doch oft so, dass es eben nicht ein normaler Job ist, wie jetzt Automobilkaufmann und du wechselst jetzt von Audi zu Mercedes oder sowas, sondern du bist bei der DVAG, dieses familiäre, was immer heißt, und dann verlässt du die Familie. Also ich habe auch das Gefühl, dass die letzten 20 Jahre das bei der DVAG entspannter geworden ist, wenn man gehen will. Aber ich erlebe es ja auch immer noch, dass es doch immer wieder zu Problemen kommt, dass dann auch alle Kontakte abgebrochen werden und zählen und jenes, dass es doch mehr als ein Job ist. Und dass es dann viele Leute enttäuscht oder sauer sind, so wie der Weggang ist und sie dann einfach die Beziehung negativ sehen. Obwohl es das nicht ist, die Beziehung war schön, nur die Trennung war scheiße.
Aber da ist eine Sache, die stimmt so meiner Meinung nach nicht. Also erstmal, mir ging es mit dem Geschlechtsverkehr darum, dass derjenige da geboren wurde. Er war vorher Industriemechaniker, was auch immer, und wäre das heute noch, ja. Aber natürlich, ich verstehe das auch nur, also erstmal natürlich klar, manchmal wird man ja auch gefragt, das könnten wir auch als Thema hier aufnehmen, ne, von wegen, ja, im besten Fall, also ich habe eine 2-jährige Kündigungsfrist, wo man sagt, wie kann man nur und hin und her. Ich verstehe das aber auch, wenn eine Gesellschaft, und damit meine ich auch mich, jemanden irgendwoher, ich sag das bewusst, irgendwoher anwirbt. Und er war vorher, ich habe einen super Mitarbeiter, der war vorher Kfz-Mechaniker, ja. Aber der ist wirklich ein toller Vermögensberater geworden. Wenn ich da mein ganzes Herzblut reinstecke und dann kommt irgendeiner, und es wäre leicht mit einer einmonatigen Kündigungsfrist und wirbt den ab, weißt du was, dann da hört meine ganze Laune und Leidenschaft auf, weil du machst das ja, das ist wirklich Arbeit. Ja, das muss man schon dann auch so sagen, das ist ja der Grund, warum es so ist. Und, was man auch nicht vergessen darf, wenn dann...
Seid selbstständig. Warum gibt es eine Kündigungsfrist, wenn man selbstständig ist?
Du hast ja am Anfang gesagt, Handelsvertreter, habe ich aber auch gar kein Problem mit. Dafür habe ich viele Vorteile. Ne? Ich will nur sagen, weißt du, das ist schon fies. Und das, was du gesagt hast, der Norbert sagt das ja auch ganz gerne. Ne? Ja, wie da mit den Ehemaligen umgegangen wird, da widerspreche ich total, auch hier öffentlich. Die meisten gehen weg und sagen, tja, ich will jetzt da mal besser und unabhängiger und hin und her. Das heißt, du beschmutzt ja schon so ein bisschen oder du sagst, jetzt ist alles viel besser. Na, dann braucht man sich nicht wundern. Aber eins ist auch klar, ich bin ja noch bei der DVAG, ich kenne zwar Leute, die gegangen sind, ich habe mit keinem Stress, ich glaube, das ist bekannt. Ja, aber da rede ich trotzdem wie ein Blinder von der Farbe, ne? Weil
Ich bin ja mittlerweile Unternehmensberater und ein Teil ist, also wenn jetzt Leute aus der AO sagen, sie wollen Makler werden, dann helfen meine Firma und ich da dabei. Das ist jetzt, wir haben gerade eine Allianzagentur, die wir beraten, Makler zu werden. Jetzt kommen aber Leute von Tekis oder mal von der DVAG. Und was ich sagen kann, ist, dass es hängt nicht an der DVAG, es hängt immer an der Struktur. Also wir haben jetzt schon Leuten geholfen, Makler zu werden, da lief es wirklich fair von beiden Seiten ab. Ich empfehle auch immer, bleib du fair, leg dich nicht mit der DVAG an. Wenn du lieb zur DVAG bist, dann ist die DVAG lieb zu dir. Aber was jetzt so nach eineinhalb Jahren der Tätigkeit, was ich da sagen kann, es hängt nicht an der DVAG. Es geht immer um den Direktionsleiter und den direkten Vorgänger. Also wer ist der direkte Betreuer? Wenn der direkte Betreuer, wenn man mit dem kann, Schrägstrich, kann man meistens nicht mehr. Tim, das ist auch ein Satz, den habe ich von dir gelernt und der stimmt. Meistens, die meisten Leute wechseln von der DVAG, weil sie mit ihrer Struktur nicht mehr können. Das ist zu 80% der Fall. Und nach den, sagen wir mal, 20, 30 Gesprächen, die ich da in den letzten eineinhalb Jahren geführt habe, hast du da recht, Tim. Und dann hängt es aber viel am Direktionsleiter. Wie verhält der sich? Verhält er sich fair oder geht es schon gleich los? In Kündigungsfrist werden Kunden schon angerufen und gemacht. Also es hängt ganz, ganz viel vom Direktionsleiter ab, wie der sich verhält.
Ist wie beim Makler auch mit einem Mitarbeiter. Ne? Die Mitarbeiter entscheiden sich für das Unternehmen aufgrund der spannenden Aufgabe und sie gehen am Ende wegen des Vorgesetzten. Absolut. Und so ist es auch bei der DVG. Du entscheidest dich für die Aufgabe und gehst wegen deines Vorgesetzten. Und da hast du ja auch wieder diese Negativselektion, die wir vorhin auch in der Beratung hatten. Wer geht denn zu einem anderen Berater? Nur der unzufrieden ist. Also habe ich da die Negativselektion und hier habe ich es ja auch. Ne? Der geht, ist ja unzufrieden. Und natürlich ist es dann einfach wieder drüber herzuziehen. Und trotzdem braucht es, wie du sagst, Tim, die VG und andere Strukturvertriebe, weil dort halt Vertrieb gelehrt wird. Also es gibt wenig Makler, die in der Fläche eben ausbilden, vertrieblich ausbilden vor allen Dingen. Ich glaube, ohne die Strukturen würden deutlich weniger junge Menschen in die Branche kommen und meistens dann auch später ins Maklertum wechseln. So ist es ja oft.
Wenn ich ganz kurz da mal liebe Grüße an Norbert Porasek, der ja sehr, sehr gern gegen DVAG hetzt. Wo würden die Vorfinanzen stehen ohne die DVAG? Also das ist immer mal so ein Thema, wo ich denke, also ich bin ja oft bei den Vorfinanzveranstaltungen. Ey, also da Wahnsinn, wie viele junge Leute da sind. Aber das sind alles ehemalige Struckis. Also ohne diese ganzen Strukturvertriebe wäre Norbert Porasek seine Firma, glaube ich, so klein.
Gut,
eine Hassliebe.
Wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht natürlich, ne, aber ich sehe es schon auch so. Also die Schwierigkeit, die es da ist eben natürlich, manchmal ist es das System. Ja? Du bildest das, was ich gerade gesagt habe, du hängst vielleicht 4, 5, 6 Jahre wirklich in jemanden rein und du weißt genau, ohne dich wäre der nie da, wo er ist, niemals. Und dann geht der, weil er sagt, weißt du was, woanders kriege ich vielleicht einen Schnaps mehr oder also jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nicht an der, also an der Chemie ist, ne? Dann kannst du einfach nichts machen. Das sieht natürlich der verlassen wird, auch wieder nicht so. Das ist ja in der normalen Beziehung auch so, ne?
Aber das ist nie so. Es ist nie das Geld, wegen dessen jemand wirklich wechselt. Also das hätten wir auch gar keine Mitarbeiter, weil die Allianz vor der Haustür zahlt die doppelten Gehälter. Also du kannst das ja nur über Kultur machen und dann heißt es ja noch nicht mal, dass die Kultur schlecht sein muss. Sie passt halt nur nicht zu diesem einen Menschen, der dann
also,
geht.
Da will ich mich anschließen, Nico. Also Tim, also ich habe da erzählt, ich habe da schon wirklich jetzt Dutzende von Gesprächen mit Leuten geführt und noch nie, also was ich an DVAGlern mag, also warum, und das meine ich wirklich von Herzen, die meisten DVAGler sind herzensgute, liebe Menschen. Die kommen ja aus einem familiären Umfeld und wollen wissen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt, würde ich sagen, in 1,5 Jahren so 20 bis 30 Gespräche mit Vermögensberatern geführt, die mich angerufen haben, die irgendwie was wissen wollten. Und jetzt kommt was. Noch nie hat ein Vermögensberater im ersten Gespräch mit mir gefragt, wie sind denn die Kotagen woanders? Noch nie. Wenn ich aber mit jemand von der Allianz telefoniere, WWK, TKIS, egal was, glaubt mal, was ratet mal, was immer eine der ersten Fragen ist. Wie sind denn die Kotagen woanders? Ein Vermögensberater bis heute noch nie. Sondern da war es immer eher andere Gründe wegzugehen.
Ja, dieser offensichtliche Grund, ich kriege die doppelte Provision, ist ja auch, wenn du es mal durchrechnest, Quatsch, weil du ja viel mehr eigene Aufwendungen hast natürlich. Das ist ja auch wieder so ein Thema, was einen Unterschied macht zwischen den Systemen. Als Makler darf ich mich um Stock und Stöckchen kümmern, während du als Strukturer, glaube ich, dich auf Vertrieb konzentrieren kannst.
Auch das absolut. Also jetzt bin ich vom Typ her natürlich so, ne? Ich bin ja der Meinung, Erfolg bringt dir nur dann was, wenn du es genießen kannst, ne? Und wenn ich auch andere Unternehmer, die dann 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten, das wäre für mich der absolute Graus, ja. Bei mir ist spätestens um 18 Uhr fällt der Hammer und das schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren jetzt, ne? Und ich muss auch nicht samstags und sonntags im Büro sein, natürlich, weil mir das alles abgenommen wird. Ich muss keine Abrechnung kontrollieren, ich brauche den ganzen Kram nicht, ich darf Marketing machen, ich kann das, also ich glaube, das merkt man, dass mir keiner irgendwie bisher da irgendwie eins vor die Schranken weist, wobei ich es gar nicht verkehrt finde, wenn man das bei dem einen oder anderen manchmal macht, weil auch das, man muss ja auch sich erstmal, man muss erstmal lernen, wie der Hase läuft, ne? Wenn du jetzt ganz jung und ungestüm bist, dann finde ich das sogar richtig, ist ja auch eine Form des Coachings. Also ist für mich einer der riesengrößten Mehrwerte, dass ich mich um vieles nicht kümmern muss. Muss man sagen.
Und da will ich dem Tim auch mal zustimmen. Also ne, Tim und ich, wir leben beide in anderen Welten, aber trotzdem sind wir miteinander befreundet und in vielen Bereichen bin ich 100% der Meinung, was Tim sagt. Viele Leute stellen sich das Maklerleben auch viel zu romantisch vor. Dann bin ich Makler, ich kriege die doppelte Provision und ich kann jede Gesellschaft anbieten. Ja, das Problem ist aber, du bist Makler und kannst viel mehr Gesellschaften anbieten. Du siehst oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du musst dich komplett selbst organisieren. Wir hatten es von, du hast keine Struktur mehr, die dir auch mal hilft, die dir auch mal aufhilft, wenn es blöd läuft. Also ich bleib dabei, die DVAG oder generell Strukturvertriebe sind eine tolle Sache, weil man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ich vergleiche es immer, ich weiß nicht, manchmal findet den Tim den Vergleich lustig, manchmal auch nicht. Ich mag das, ich vergleiche es immer wie im Zoo. Also du bist im Zoo, aber das ist nicht negativ. Guck doch mal, wie es den Tieren in einem modernen Zoo geht, wie in Karlsruhe, einem schönen modernen Zoo. Hey, du kriegst dreimal am Tag Essen, du kriegst Spielzeug gebracht, wenn es dir zu kalt ist, kannst du reingehen, es kommt der Tierarzt. Tiere im Zoo werden viel, viel älter und die werden fetter und denen geht's gut. In modernen Zoos, nicht in diesen Gefängnissen, in einem modernen Zoo geht es den Tieren doch super. Wir Makler, wir leben aber draußen in der Freiheit. Ja, du bist frei, aber was ist, wenn du nichts zu fressen kriegst? Dann verhungerst du oder du musst betrügen. Oder du wirst bei lebendigem Leib aufgefressen, weil so sterben die meisten Tiere draußen. Du wirst bei lebendigem Leib gefressen, aber du bist frei.
Du hast völlig recht. Ich hasse diesen Vergleich und trotzdem ist er total gut.
Ja, es ist nochmal, ich liebe meine Freiheit. Mir ist Freiheit so wichtig. Ich kann mit Strukturen nicht umgehen. Ich wollte was Eigenes aufbauen. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja mehrere Maklerunternehmen aufgebaut. Sie verkauft dann wieder was Neues. Das ist meine Welt. Aber ich arbeite mehr als Tim, immer noch. Also ich arbeite mehr als Tim.
Du bist häufiger vor Gericht als ich.
Ich bin häufiger vor Gericht, in der Tat, das stimmt auch. Das ist aber das Freiheitslebende, ne? Aber das muss man, und das muss jeder für sich selber entscheiden. Guckt euch mal doch mal diese wirklich auch Erfolgstiere bei der DVAG an. Und das ist die meisten, also die erfolgreichen Vermögensberater, die ich kenne, die sind alle entspannt. Schaut euch mal einen Sascha Rabe an. Könnt ihr euch einen Sascha Rabe gestresst vorstellen? Oder einen Wolfgang Stadler oder einen Tim Wolf gestresst? Nee, die sind immer alle entspannt. Warum? Weil es ihnen wunderbar geht.
Ich frage gleich, dass ihr mit dem Marlboro Werbung, die alten, ihr seid ja auch alle schon älter, ihr kennt die auch noch, ne? Diese Cowboy-Romantik und dann abends am Lagerfeuer, das sieht alles unglaublich romantisch aus und am liebsten möchte man gleich losreiten, aber wenn du es dann wirklich machst, dann sitzt du da 8 Stunden im Sattel, hast einen aufgescheuerten roten Po, musst dann abends an dem stinkigen Lagerfeuer sitzen, hast die Klamotten verqualmt, darfst nur Dosen aus Bohnen aus der Dose essen, da hart auf dem Sattel im Kopf schlafen.
Aber du bist frei.
Und total verstochen, aber du bist frei.
Ja.
Genau. Und diese Struktur brauchen aber, glaube ich, viele Menschen. Und du hast es mal gesagt, Tino, viele Makler wären wahrscheinlich in der Struktur viel besser aufgehoben.
Ja.
Würde ich unterschreiben, weil diese Freiheit müsste ja eigentlich dazu führen. Und das ist ja immer das Argument. Mensch, wenn du alle Produkte auswählen kannst, dann kannst du ja das Beste für den Kunden machen. Daraus schließt sich für mich, wenn ich jetzt nicht Ausnahmen bestätigen die Regel, eine spezielle Produktspezialisierung habe als Makler, ich mache eine saubere, ganzheitliche Beratung.
Ja.
Vorher konnte ich nur eine aus Generali-Konzern auswählen, meinetwegen, jetzt kann ich aus dem ganzen Markt auswählen. Warum gibt es dann nur 1,4 Verträge pro Mandat? Ne? Also warum ist die Vertragsdichte dann so niedrig, wenn das tatsächlich diese Freiheit dann auch umgesetzt würde? Und da hast du ja, glaube ich, sehr viel Einblicke in die Praxis aus deinen Bestandskäufen und Verkäufen und der heutigen Beratertätigkeit. Kannst du das bestätigen, Tino?
Ja, selbstverständlich. Also auch nochmal hier eins, es ist wirklich, ich glaube, die Hälfte aller Versicherungsmakler werden in einem strukturierten Vertrieb, wahrscheinlich wird da eine DVAG nicht in Frage kommen, weil das wäre für sie zu eingeschränkt von der Produktauswahl, aber es gibt ja auch andere Vertriebe, ob das Königswege ist, die ja sehr, sehr nah am Maklertum sind, aber ich kenne auch ein paar Makler, die das probiert haben. Ich glaube aber, jetzt bleiben wir da bei meinem Zoo-Beispiel, ein Tier war mal im Zoo, war in der Freiheit, merkt, es ist nicht so toll. Das geht aber nicht mehr freiwillig zurück in den Zoo. Also ich habe jetzt bisher noch gar kein Beispiel kennengelernt, dass ein Makler gesagt hat, oh, ich gehe in den Strukturvertrieb, weil's mir da besser geht. Ich glaube, es gibt Beispiele, ich kenne nur sehr wenige, aber es würden sehr vielen gut tun. Aber die meisten sind halt doch in ihrem alltäglichen Leben so drin. Nein, das habe ich schon immer so gemacht. Ah, aber die Regel finde ich blöd. Dann sind sie sind zwar sie sind unabhängig, Thema unabhängig, also sie sind frei, aber halt verhungert, aber zurück ins Zoo wollen sie nicht, weil sie wollen sie nichts mehr sagen lassen.
Hm. Übrigens eins der Punkte. Also coachen bedeutet ja auch, dass du jemandem was sagst, was er anders sieht. Und wenn du das nicht mehr hast, wenn du so alleine vor der Flur bist, ich weiß gar nicht, wo ich stehen würde, ohne dass mir Leute Dinge gesagt haben, die gesagt, pass auf, Tim, kannst du machen, ist halt Kacke. Wo ich dachte, wieso, das will ich aber doch, das ist doch, und dann begründest du dir das und dann, wenn du dann aber mit einem guten Gesprächspartner sprichst, der im Idealfall schon da ist, wo du hin willst, dann ist das mit Geld nicht zu bezahlen, meiner Meinung nach, ne? Weil du schlägst einen Weg ein und dann merkst du, dass der falsch ist, zu dem, was du gesagt hast, vorhin mit dem Durchschnittsverdienst. Ich sage mal, wahrscheinlich ist das, wenn du das DVAG-weit berechnest, ist es, glaube ich, ein Ticken höher. Ich weiß aber gar nicht so genau. Aber bei uns gibt es ja auch viele noch aus der alten Historie, auch wirklich ein paar Hobbyvermögensberater. Die sind Landwirte nebenbei und beraten Landwirte. Und dann schimpft dann die Branche auch manchmal. Dabei will der Vermögensberater, der das, ich sage jetzt mal, hobbymäßig macht, will das so. Und der Kunde will auch genau den, weil er sagt, ich brauche einen Landwirt, ich brauche keinen im Anzug mit Schlips und Anzug, der da vor mir sitzt und mir sonst was erzählt, sondern ich brauche einen, der mit mir in meiner Sprache spricht. Ja. Und das sind eben so Dinge, die hast du halt bei uns im Unternehmen und die machen auch die Kultur so ein ganzes Stück weit aus. Und da wünsche ich mir manchmal von, gerade von dem einen oder anderen Makler, zumindest auf meiner Seite kommentiert, so ein bisschen mehr, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr Weltoffenheit. Ja, ein bisschen mehr Toleranz anderen gegenüber, dass nicht immer alles schlecht ist. Und was ich gar nicht verstehen kann, das passt an dieser Stelle, dieses, wenn ich was sage, letztens hat einer bei mir geschrieben, ja, wenn du das so siehst, dann schreibe ich mal die DVAG-Zentrale an. Da habe ich ja mehrere Gedanken im Kopf. Einmal ist das ja so ein bisschen wie, wenn du das nicht machst, dann sage ich es meiner Mama, da muss ich natürlich schmunzeln, aber es ist doch, ich bin doch Tim Wolf. Also das, was ich mache, ist doch lange nicht das, was die DVAG macht. Egal, wer das ist. Aber dass die Leute immer so diesen großen Namen dann benutzen möchten, ja. Natürlich, um sich selbst zu rechtfertigen, zu sagen, ah, weißt du was? Was ein schöner Gedanke ist für jeden Makler, ne? Bei der DVAG ist alles schlecht, das will ich auch gar nicht hinterfragen, weil dann ist der nächste Ordner auf dem Tisch, der ist dann meiner und da fliegt dann alles weg, weil ich ein gutes Gefühl habe. Und dann sind wir wieder ein bisschen bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, das ist ein Problem dieser Branche, aber jetzt kein Maklerproblem, sondern das ist ein Problem der Branche, sage ich bewusst so, das gibt es ja bei uns auch.
Ja, ja.
Was musst du denn als Makler anders machen, um dich da nicht in Strukturen zu verzetteln, am FVP rumzubasteln, sondern wirklich rauszugehen, das, wo die Struktur den Vorteil hat, dass da gibt es einen Vorgesetzten, der sagt, jetzt mach auch mal 2 Termine mehr und geh zum Kunden, und der Makler versteckt sich oft hinterm Schreibtisch und bleibt deshalb bei seinen 30.000 Jahreseinkommen. Was würdest du sagen, Tino, wo ist der Unterschied zum erfolgreichen Makler? Was macht der anders?
Also erstens, also ich bleibe dabei, dass so jemand, der jetzt, also ich arbeite zum Beispiel hier in Karlsruhe mit den Finanzmachern zusammen, ne? Die kommen alle auch von der DVAG, alles coole Jungs, und die sind auch gerade dabei, sich so ein bisschen eine größere Einheit aufzubauen. Und die haben auch immer wieder mal Anfragen von älteren Maklern. Makler, der schon seit 15, 20 Jahren dabei ist und auch denkt, ah, bei mir läuft es nicht. Finanzmacher, vielleicht macht es Sinn, dass ich zu euch komme. Was ich da immer sage, lasst es, Leute, es ist Zeitverschwendung. Ein Makler, der so 10, 15, 20 Jahre so gearbeitet, wie er gearbeitet hat, der lässt sich auch nicht in einen Maklervertrieb einbinden. Der weiß es alles besser. Der weiß alles besser. Vor allem, er ist ja erfolglos. Also, ne, er gibt ja auch zu, ich habe in den letzten Jahren immer nur so 50.000 Euro verdient, was einfach ein zu geringes Einkommen ist, und will jetzt woanders hin und sich dann von jungen Leuten sagen lassen, wie sie erfolgreich werden. Da ist die Zeit verloren. Das funktioniert so nicht. Was sich aber dann lohnt, klar, wenn ich jetzt eher jünger bin, ich kriege auch immer wieder mal Anrufe von jüngeren Kollegen, die jetzt, sagen wir mal, Ende 20, Anfang 30 sind, die so ein paar Tipps von mir wollen, die vor 2, 3 Jahren bei der DVAG, bei Tekis oder sonst wo waren. Und jetzt, aber Tino, hast du ein paar Tipps oder Thema Bestandskauf? Also ich glaube, ich würde heute auch als Makler nicht auf der grünen Wiese anfangen. Also jetzt von einem Vertrieb wegzugehen und sagen, ich bin jetzt eigenständiger Makler unter dem Dach der Fondsfinanz als Beispiel. Ja, da habe ich ja auch ein bisschen Austausch, aber das ist zu wenig. Ich denke aber schon, wenn ich vorhabe, Makler zu werden, dass ich mir doch schaue, gibt es nicht irgendwie eine größere Maklereinheit, die vielleicht auch eine ähnliche Vergangenheit wie ich hat und wo man damals sich austauschen kann, wo man sich lose anschließen kann. Bei so Fragen kann man sich ja immer an mich wenden. Nico, du bist ja da auch jemand, der bei Fragen zur Verfügung steht. Aber ich glaube, ich würde nicht auf der grünen Wiese heute als kleiner Makler anfangen. Das ist einfach zu schwer, und dafür ist die Freiheit viel zu groß.
Ja, wenn du mich fragst gerade, dann würde ich auch immer sagen, such dir halt aktiv ein Umfeld. Als Makler musst du es halt aktiv machen. Es ist nicht Gott gegeben schon da. Da gibt es ja Angebote wie unsere Events und hör hier halt den Podcast und verknüpf dich mit den Leuten, geh auf die Messen etc. Aber ein Punkt, und dann darfst du mir gerne nochmal zuvorkommen, bevor du darauf eingehst, Tim, aber ist doch als Makler auch der Vorteil, ich baue mir einen Unternehmenswert auf. Wie ist das denn bei der DVAG? Vielleicht kannst du mit der Antwort gleich mal noch anschließen, an das, was du gerade sagen wolltest.
Ja, also natürlich ist das da ein bisschen anders, ne? Es ist ein Handelsvertretervertrag, es ist klar, es ist nicht in dem Maße meins, wie es bei euch ist, wobei ich das auch noch nie ehrlich gesagt kapiert habe, weil der Tino hat das mal so schön gesagt, der Kunde gehört überhaupt niemandem. Und ich finde, das muss man verstehen. Wenn ich morgen Makler werden würde, ja, ich wüsste nicht, was passieren müsste, damit ich das mache, dann würde ich doch meine Kunden einfach wieder besuchen, und es wäre denen wirklich völlig scheißegal. Also, ich meine, die vertrauen doch mir. Ja, was mir bei euch beiden wirklich bei beiden gut gefällt, auch am Tino von Anfang an. Beim Tino habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass der irgendwie versucht hat, einen irgendwie rauszuholen. Ich glaube, das ist immer das Problem. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn einer sagt, du, pass auf, ich bin unzufrieden. Ja, und ich muss weg, weil wir uns nicht verstehen, was auch immer. Und sagt dann und hört dann ein offenes Wort und kriegt auch eine ehrliche Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, also beim Tino kann ich es beurteilen, wenn er sagt, du, pass auf, überleg dir das doch nochmal, weil du, glaube ich, schaffst es als Makler nicht. Du bist bei der DVAG oder wo auch immer besser aufgehoben. Ich finde das total wertvoll, auch sagen zu können, wenn jemand wirklich unzufrieden ist, würde ich heute auch den Tino empfehlen. Dass ich sage, dann, du wirst ja nicht glücklicher dort, ja. Und bevor es irgendwann, wie in der Beziehung, bevor man das so sagt, ich probiere das noch als weiter, ja, und man merkt, das geht nicht mehr, dann kracht es irgendwann. Das ist bestimmt auch einer der Gründe von dem, was wir vorhin hatten, dass jemand einfach jahrelang keine Anlaufstelle hatte. Das war so unter dem Dr. Pohl. Ich kann das verstehen, weil er das natürlich mit absolutem Herzblut und Hingabe gemacht hat. Macht der Andreas natürlich auch, aber der versteht das schon auch, ne? Deswegen hat sich das da auch ein bisschen gelockert, weil man gesagt hat, du, pass auf, Reisende soll man nicht aufhalten. Ne?
Genau.
Und heute ist auch ein bisschen klarer, was wir, glaube ich, so alles zu bieten haben. Und auch dieses, ich nenne das ja gerne Co-Unternehmer. Ne? Für mich ist das total toll, dass ich mich 40 Stunden in der Woche, wenn ich da Bock drauf habe, auf Vertrieb konzentrieren kann und nicht noch 30 Stunden dranhängen muss, mich mit um anderen Kram zu kümmern. Ich finde das sensationell, muss ich klar sagen, ja.
Also da will ich kurz anschließen und dann kann der Tim noch was zum Ausgleichsanspruch sagen, aber der Tim hat 100% recht. Also mich nervt das auch. Also wenn ich kenne einige Marktteilnehmer, die draußen gegen die DVAG schießen wie noch was, aber davon leben, dass sie die Leute akquirieren und dann da in ihr eigenes Netzwerk einbinden, wo sie auch wieder eine Overhead-Provision haben. Also das selber machen, was sie woanders kritisieren. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendjemanden aktiv bin ich angegangen, sagt, du bist so bei der DVAG und unglücklich, weil das ist ja, Gott, also da kriege ich schon eine Gänsehaut, weil wenn ich jetzt jemanden, Tim sagt, Tim, komm zu mir als Makler, das ist alles viel toller, dann bin ich ja für seinen Erfolg verantwortlich, weil dann verspreche ich ihm ja was. Aber was ich eben anbiete, was ein Teil meiner Arbeit ist, wenn einer unglücklich ist in seinem Job, wenn einer wirklich unglücklich ist, sagt, oh, oder wie, einfach nicht mehr zufrieden, hey, das kann nach einem Job auch mal passieren, wenn ich den Job 10 Jahre gemacht habe, dann kann er mit mir telefonieren, das erste Telefonat ist kostenlos und sonst kann ich gern helfen. Okay, du bist bei der DVAG, was willst du denn machen? Du willst Makler werden, dann helfe ich dabei. Und wenn einer dann mit mir arbeitet, dann ist relativ sicher, dass es keinen Ärger gibt, weil ich auch sage, halt dich an deinen Vertrag und leg dich nicht mit der DVAG an. Sei du fair und dann ist es relativ sicher, dass die DVAG fair zu dir ist.
Außerdem gibt's noch was. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, obwohl wahrscheinlich jeder weiß, wer gemeint ist. Ich finde natürlich die Idee, wenn du sagst, komm zu mir, du kannst deinen ganzen Bestand mitnehmen und du kannst auch, wenn du gehst, wieder deinen ganzen Bestand wieder mitnehmen, wenn du gehst. Das klingt natürlich erstmal total toll. Aber aus meiner Sicht haben solche Unternehmen ja ein Problem, weil du wirst ja nie einen Unternehmenswert generieren. Und eins wissen wir doch, wenn ich mich irgendwo anschließen will, dann erwarte ich ja auch, dass die mir einen Mehrwert bieten können. Wenn ich aber kein Geld habe als Unternehmen, ich keinen wirklichen Unternehmenswert habe, dann halte ich es für schwierig, dass die Dinge mir abnehmen können, weil die können sie mir nur deshalb abnehmen, weil es einfach viel zu viel Geld kosten würde. Auf Deutsch, unsere Gesellschaft hat natürlich echt viel Geld und kann uns natürlich alles Mögliche an die Rampe stellen. Ob das jetzt in der KI bestimmte Agenten sind, die Verträge auslesen, wo du dir denkst, oh Gott, um Gottes Willen, wenn du das alles selber machen musst, dann bist du entweder der totale Technik-Nerd, ich ziehe meinen Hut, wer das kann, oder aber du sagst, was mache ich, ich lade, drag and drop und oh, das ist super geil. Also so geht's mir ja, will ich sagen, jeden Tag, aber schon ziemlich oft. Ja. Und das ist ein absolut riesiger Mehrwert, wie ich finde.
Ja, der Vermögenswert ist ja schon da. Es ist ja der eigene Bestand, nur man lässt ihn dann halt mitgehen. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Wenn meine Kunden gehen sowieso mit mir mit. Na, ob der Kunde unterschreiben muss oder halt, ob ich es gleich abziehen kann ohne Diskussion, das ist dann der Unterschied.
Aber lass uns mal über das Thema Unternehmenswert reden. Tim, ja. Wie ist es denn bei der DVAG, wenn ich jetzt, nehme an, du sagst, du hast jetzt keine Lust mehr oder willst jetzt in Rente und du sagst, du willst jetzt aufhören. Was wird denn da passieren?
Also wenn ich jetzt aufhöre, das weiß ich nicht. Ich kenne unsere Altersregelung, ist glaube ich ab 55 erst ziehbar, ne, weil man natürlich dieses Weggehen verhindern will, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Wenn ich wenn ich meinen Bestand abgebe, kann ich den junger Vermögensberater oder ein anderer Vermögensberater übernehmen. Klar muss der von der Gesellschaft auch, ich sag mal, für fähig befunden werden. Das halte ich aber auch für sinnvoll. Ja, und dann gibt es ganz offiziell bis zum 5-fachen Satz. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich die 5-fache Folgeprovision kriege von dem, weil das hat dann was damit zu tun, dass der Kundenstamm sauber ist und so weiter und wie es verteilt ist. Und da bin ich habe es nie geprüft, ehrlich gesagt, weil warum auch nicht, ne? Warum auch bisher? Aber natürlich ist es nicht so frei, wie es beim Makler ist. Das ist ja logisch letzten Endes, ne?
Aber das ist schon viel. Also das übersteigt auf jeden Fall HGB-Recht. Also wenn du also im HGB schaust, was da drin steht, da steht kein Faktor 4. Das wäre eine deutliche 5. Das wäre viel. Und auch als Makler, Nico, ne, da machen auch wir große Augen. Also Faktor 5 auf die Bestandsprovision. Muss man gucken, Investment und Dynamik und Kfz, ob es das auch gibt. Aber Faktor 5 ist schon definitiv eine Ansage.
Übrigens kommt noch was hinzu. Ich will noch ganz kurz, um das zu vervollständigen. Es gibt dann auch noch so eine, wie ich wirklich finde, so eine ziemlich coole Übergangsregelung, die ja eigentlich für den Jungen, das klingt ja immer erstmal alles toll, aber weißt du, wenn du jetzt wahrscheinlich einen Maklerbestand kaufst, ich könnte mir vorstellen, wenn du nicht Personal mitkaufst, dass das völlig uninteressant ist, weil wenn der jetzt im jungen Partner das oder im jungen Berater das alles gibst, lauter fremde Leute, dann weiß ich gar nicht, ob der da wirklich den Kunden so übernehmen kann, auch so zu verstehen, was hat der vorher gemacht. Und so eine Übergangsphase, die muss man nicht machen, aber die kann man machen, die finde ich schon auch sinnvoll.
Mhm. Aber interessieren würde mich das trotzdem, klar, du kannst nicht beantworten, weil ich verdiene das meiste Geld mit der Vermittlung von Unternehmen und Maklerbeständen. Das ist das, womit ich am meisten Geld verdiene. Und die wenigsten der Vermittlungen in diesem Jahr und auch im letzten Jahr waren Leute in Rente. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die so zwischen 40 und 55 sind, die sagen, ich will was anderes machen oder ich will eine Spezialisierung machen. Wir hatten dieses Jahr einer, der hat ganz viel Baufinanzierung und Versicherung gemacht, er will nur noch Baufinanzierung machen. Jetzt habe ich auch einen, Der macht bisher Kapitalanlage, Immobilien und Versicherung und will jetzt den Versicherungsbereich verkaufen. Und da gibt's auch gute Preise. Aber sowas, Tim, wäre bei dir jetzt nicht möglich. Wenn du jetzt sagst, du willst jetzt ausscheiden bei der DVAG und würdest jetzt schon gern deinen Bestand in eine andere, gerne andere Hände geben und da kriegst du schon eine Abfindung?
Ich kann es ja nicht sagen, ehrlich gesagt, aber das ist ja dann auch eine Frage zwischen dem. Du musst ja immer gucken, was ist sauber oder was muss irgendwo geregelt sein, wo dann jeder einen Anspruch drauf hat. Also ich bin mir ganz sicher, wenn ich heute mal sagen würde, ich würde was anderes machen wollen und ich gebe dir meine 1500 Kunden und aus denen wirst du so und so viel Geld verdienen, dass mir jemand auf anderem Wege Geld zahlt. Also das halte ich jetzt für nicht besonders schwierig, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber dass du so zuerst gesagt hast, wenn ich halt mehr Baufinanzierung machen will, dann mache ich halt mehr Baufinanzierung. Wenn ich mehr Versicherungsgeschäft machen will, mache ich das halt mehr. Aber wir Vermögensberater wachsen ja so auf und ich schule das. Ich mache ja nur wirklich auch viel in der Ausbildung, ist ja kein Geheimnis, viele Videokurse habe. Für mich ist dieser echte Altfinanz auch der absolute, also absolute Mehrwert, ne? Dass meine Kunden ihr Depot haben, ihre Geldanlagen, ihre Girokonto, ihren Bausparvertrag, da wo es passt, ihre Altersvorsorge und so. Also das finde ich einen riesen Mehrwert, aber ich könnte ja da theoretisch meine Präferenzen auch unterschiedlich gestalten, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt aktuell nicht, warum.
Nee, gut, es ist für viele einfach mal Geld mitnehmen. Also das haben wir jetzt, also bei den zwei Maklern, um die es da geht, die kriegen jetzt jeweils für ihren Versicherungsbestand so ungefähr zwischen 800.000 und 1,1 Millionen. Und man sagt, hey, komm, ich verkaufe jetzt den Teil meines Unternehmens, nimm die 1 Million Euro mit, dann habe ich einfach Liquidität und baue den restlichen Bereich auf.
Das würde, glaube ich, nicht gehen. Nee.
Aber es gibt auf der anderen Seite auch Makler, die über 30 Jahre dann nur einen Bestand von 30.000, 40.000 Euro aufbauen, ne, Tino?
Wir haben jetzt gerade eine Vermittlung, ein ganz sympathischer Makler hier aus Karlsruhe, der will jetzt nach 40 Jahren aufhören. Da haben wir einen Bestand über 25.000 Euro, der verkauft wird.
Da muss ich auch fragen, was ist da schiefgelaufen? Halt auch
kleiner, ja, aber so unterschiedlich ist es natürlich. Also das ist, ja, ich versuche das immer mal nicht zu bewerten, weil für ihn ist das ein ganz netter Kollege und er ist trotzdem sehr stolz auf das. Also klar, ich verdiene mein Geld von der Vermittlung, wir werden also erfolgsabhängig bezahlt. Ich freue mich auch, wenn eine Null hinten mehr dran ist. Aber das ist so. Aber ich versuche dann natürlich einen Kauf, also ein kleinerer Kauf, der muss doch etwas schneller und einfacher über die Bühne gehen. Was aber nicht ganz leicht ist, weil gerade die sagen wir mal, die Makler mit den kleineren Beständen, die treten da umso bestimmter auf.
Also deshalb, darauf wollte ich raus, ne? Du kannst sowohl in dem DVAG in dem Struktursystem dir dann ja einen Wert aufbauen, durch den du überraschend viel dann bekommst, wenn du entsprechend lange dabei bleibst und diese Altersgrenze dann auch dort im Unternehmen erreichst. Als Makler hast du wieder mehr Möglichkeiten, aber es kann dann halt auch anders laufen. Ne? Die Beispiele gibt's halt auch. Das heißt, unterm Strich, ich sehe hier noch keinen K.O.-Sieg in dem Ring. Ich sehe noch nicht mal einen Sieg nach Punkten hier, sondern eigentlich eher das Ergebnis. Es ist am Ende sind es zwei Systeme, die sind unterschiedlich, aber die sind nicht besser oder schlecht. Das sind einfach nur anders. Und am Ende kann ich in jedem System entweder komplette Grütze machen oder ich kann es gut machen. Und gut heißt nicht nur für mich gut, sondern auch für den Kunden oder Mandanten gut. Am Ende hängt es dann doch am persönlichen Umfeld, hatten wir heute öfters, und an dem, was ich halt an eigener Grundhaltung mitbringe, ob ich mir gerne Geld in die Tasche wirtschafte, weil ich Geld brauche, unbedingt für den nächsten Monat noch, oder ob ich langfristiger denke. Und da haben wir das Ergebnis gehabt, eine langfristige kann ich dann denken, wenn ich ein bisschen finanzielle Reichweite habe. Das heißt, finanzielle Unabhängigkeit, ich muss mir Ehrlichkeit leisten können, sagst du, Tino.
Ja.
Das heißt, darauf sollte eigentlich der Fokus liegen, nicht was das bessere System, sondern sowohl als Makler als auch als Strucki. Ich sollte gucken, dass ich mir nicht alles Geld gleich in die nächste Rolex stecke, nur weil der Tino eine trägt, sondern erstmal ein bisschen Puffer aufbauen. Tragen du da maximal zwei in der Regel?
Ich hab gar keine Uhr an, ich armer Kerl.
Das ist ein Leben zu ändern, das hört alles.
Aber bau dir erstmal, also Tino, vielleicht sagst du mal was dazu. Wie viele Rücklagen hast du gehabt, bevor du deine erste Rolex aufgebaut hast? Und ich hoffe, du machst mir jetzt nicht meine komplette Argumentation
kaputt. Nee, die mache ich dir nicht kaputt, weil das ist schon so ein Thema. Also ich liebe Rolex, ich liebe Porsche, ich liebe alles, was exklusiv und teuer ist. Mit dem Thema habe ich früher oft viel drüber geredet. Ich habe immer als Negativbeispiel meinen Vater gehabt. Mein Vater war auch 30 Jahre lang Handelsvertreter, eher für Bauelemente. Und mein Vater es war ein Albtraum, mit der mit Geld umgegangen ist oder nicht. Und heute noch, er ist 84 Jahre alt, er kann immer noch nicht mit Geld umgehen. Und er war da wirklich immer derjenige, wo ich habe überlegt, was wird mein Vater tun, und dann habe ich versucht, das Gegenteil zu machen. Und daher deine Frage zu beantworten, meine erste Rolex, mein erster Porsche habe ich beides innerhalb von 3 Monaten gekauft, und zwar nachdem ich meine allererste Firma für 2,5 Millionen Euro verkauft habe. Das war alles im ersten Quartal 2017, da habe ich meine damalige Firma verkauft, und danach war auch meine erste Rolex und mein erster Porsche drin.
Und wie viele Jahre hat dieser Erfolg über Nacht gedauert?
Tatsächlich? Also das kann ich dir sagen. Also, ne, also über Nacht ging es nicht, aber also ich war ja von 99 bis 2003, 2004 bei der DVAG, und ich habe dann 2009 mit dem Thema Bestandskauf angefangen. Ich habe 2009 meine erste Maklerfirma gekauft, die Merkur Finanz Consulting in Karlsruhe, und habe dann weitere Unternehmen und Bestände gekauft und verkauft und habe das dann zum 01.01.2017 verkauft. Also mit dem Thema angefangen habe, das ging dann insgesamt 7 Jahre, ungefähr 7, 8 Jahre. Und das glaube ich, ich bleibe auch heute dabei. Also du kannst dir ein wirklich ordentliches Maklerunternehmen aufbauen. Wie bei der DVG, du kannst in 7 bis 10 Jahren Direktionsleiter werden. Und so bleibe ich auch dabei, du kannst in 7 bis 10 Jahren dir eine richtig geile Maklerfirma aufbauen, die einen Millionenwert hat. Aber da musst du fleißig und diszipliniert sein.
Aber Nikolas, ich könnte dir deine Argumentation kaputt machen. Ich hatte tatsächlich sehr früh mehr Niveau, als ich mir leisten konnte. Aber, ja, pass auf, ich erzähle das ja deshalb, weil es gab für mich so eine Grenze, wie das, was du gesagt hast. Wenn der Rücken hatte, dann hatte der Rücken. Ich bin diese Grenze, ich habe sie nie überschritten. Ich habe bis heute, egal was das war, nicht ein einziges Mal wäre ich auf diese Idee gekommen, irgendwie eine Unterschrift zu fälschen, egal wie weit der Kunde weggegangen oder weggewohnt hat. Warum? Weil das für mich eine Grenze ist. Und ich habe schon eine Sache relativ früh kapiert. Wenn du diese Grenze einmal, also damit hat es immer angefangen. Es gibt ja auch bei uns Leute, die haben beschissen. Ich habe ja selber jemanden im Team gehabt, der hat beschissen. Gott sei Dank in Anführungsstrichen nie Kunden, sondern die Gesellschaft. Aber das hat irgendwann mal mit dem ersten Mal die Grenze, einen vorsichtigen Fuß drüber zu setzen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und zwar egal, aus welchem Bereich er jetzt kommt. Das habe ich im Leben nie gemacht. Ja, also weil gab es halt mal Rücklassschriften früher, ja. Das habe ich nie gemacht. Aber ich will noch eine Sache, weil du auch was Schönes angesprochen hast, Tino, mit deinem Vater. Wissen ja auch viele, mein Vater ist ja Gründungsmitglied der DVAG. Ist immer ein bisschen blöd, weil die Leute dann denken, ach ja, deswegen hat der Tim so einfach gehabt. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber mein Vater wird jetzt bald 80, ist immer noch im Unternehmen, verdient immer noch, ich will jetzt nicht zu sehr, aber sagen wir mal, was haben wir vorhin gehabt, das 10-fache des durchschnittlichen Maklers, musst du mal überlegen, das macht der Mann doch nicht, weil er muss. Der hat so viele Millionen verdient in seinem Leben. Das macht er nicht, weil er muss, weil er einfach Bock hat und weil es der DVAG-Vertrag halt auch zulässt. Und das ist für mich tatsächlich und viele bei uns im Unternehmen auch ein Beweis dafür, dass es halt einfach wirklich nicht nur geil aussieht, sondern für viele geil ist, bis auf die, die es halt nicht geil finden. Das ist auch in Ordnung.
Was ist denn dann aus eurer Sicht das Fazit und die Message an die jungen Makler oder auch jungen Strukturler, die jetzt hier zuhören und schon immer diese gegenseitigen Kampfposts da sehen oder auf den sozialen Medien dann auch wieder die erfolgreichen und schönen Leben der erfolgreichen Vermittler sehen. Worauf sollten die sich fokussieren?
Ich würde sagen, das ist ein unterschiedliches Kapitel. Das erste Kapitel ist Termine machen. Ne, Ehrlichkeit, Ethik und so gehört, das zieht sich durchs ganze Buch wie die Seiten unten. Im ersten Kapitel ist es Termine machen, ja. Und das Kapitel geht viel länger, als die meisten denken. Das hört nicht mit 50 oder 80 oder 100 Kunden auf, sondern wirklich sich einen Kundenstamm aufbauen, dass man eben in diese Bredouille nie kommt. Und dann, natürlich ist parallel sind die Seiten, auf der Seite steht dann immer auch so ein bisschen, muss dein Fachwissen lernen und den Umgang mit Kunden, Vertriebswissen, das hast du ganz am Anfang angesprochen. Das ist das, was jemand lernen muss. Ich glaube, dass man das in der Struktur besser kann, weil man sehr viel Hilfe dafür braucht. Deswegen, ich kenne kaum jemanden, der aus branchenfremder Makler geworden ist. Also, ne, weil er das gelernt hat. Das, glaube ich, ist das große. Okay, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, Gottes Willen, so wie der Tino auch gesagt hat, es gibt Ausnahmen von Maklern, die in die DVAG kommen. Es sind Ausnahmen, find ich auch super, wenn man das kann. Wirklich meine Hochachtung, weil dieser Beruf ist hochgradig kompliziert. Und was ich mir wünsche, damit würde ich vielleicht gerne noch, dass wir das nicht vergessen, ist natürlich etwas weniger Zwist, weil die einzigen, die sich wirklich freuen, sind Verbraucherschützer. Und irgendwelche Leute, die da draufspringen und uns das Leben noch schwieriger machen, jetzt bei uns, für uns betrifft das 34K, musst du für die Vermittlung von einem Kredit, musst du so eine dusselige Prüfung machen, ja, und die Autohändler sind davon ausgeschlossen, wo du dir denkst, was das denn, ja, und das haben wir uns am Ende des Tages selber zuzuschreiben. Und wenn wir nicht aufhören damit, müssen wir uns nicht wundern, wenn noch mehr von diesem wirren Zeug kommt.
Ja, also ich kann dazu nur eins sagen, also das Bild nach außen ist halt eine Katastrophe. Vor Social Media haben es die Kunden nicht so mitbekommen. Mittlerweile können halt auch Endkunden auf den Seiten mitlesen, ob das bei Tim Wolf ist oder ob das auch sonst was ist. Aber wenn man sieht, was weiß ich, Pro Contra schreibt wieder einen Bericht, also die schreiben ja gern über die DVAG, weil dann gleich klar ist, alle Makler stürzen sich drauf, klassisches Clickbait. Mein Tim Wolf, glaube bei dir ist, mittlerweile kann man die Uhr stellen, alle 6 Monate kommt einmal dein Elementarbericht, oder? Das ist so seit 10 Jahren immer der gleiche, aber es klappt halt immer noch. Aber das siehst du einfach, wie dumm die Branche ist. Und was ich ganz schlimm finde, das lesen halt auch Verbraucher. Und das macht halt unser Bild nicht besser. Dieser Zwist gegeneinander, das fördert zum A das Bild nach außen, wo man sagt, ey Gott, was sind denn das für Idioten? Und in der Tat, die Verbraucherschützer freuen sich, weil sie noch mehr Regeln machen können. Beide Seiten, was heißt denn beide Seiten? Es sind auch keine 2 Seiten. Wir leben alle von der Vermittlung von Versicherungen. Und eins, jeder macht seinen Beruf oder die meisten machen den Beruf gerne. Wir wollen das Beste für den Kunden, meinen das auch gut. Manchmal klappt es mal besser. Bei mir gibt es auch Kunden, wo ich nach 10 Jahren Sachen anders hätte machen oder gemacht hätte. Aber jeder macht es gerne und versucht dem Kunden auch zu helfen. Da gibt es keiner, der das böswillig macht oder kaum einer. Und das muss man einfach mal auch mal den Respekt davor haben, dass ein DVAG-Berater, dass ein TEKIS-Berater den Job gerne macht und auch aus bestem Wissen und Gewissen. Und da einfach mal ein bisschen mehr Anerkennung und nicht immer nur dieser Hass und dieses Gegeneinander. Das stört mich massiv, wirklich, das stört mich massiv.
Das kann ich nur unterstreichen, das lassen wir als schönes Fazit genau so stehen und den Ringkampf müssen wir leider nach der 12. Runde jetzt ohne Ergebnis abbrechen, weil die Kämpfer sich liebend in den Armen liegen. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen genau hier den Sack zu.
Danke.
Vielen Dank an euch beide für das spannende Gespräch.
Und ich
freue mich schon auf die nächsten Posts zu dieser Folge vielleicht, die dann vielleicht etwas freundlicher gegenseitig sein werden.
Ja, denke ich schon.
Schön. Dann habt noch einen schönen Tag. Euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge auch so gefallen hat wie mir, dann gerne bewerten auf eurer Lieblings-Podcast-App. Einfach auf die 5 Sternchen drücken. Gerne ein paar Worte dazu schreiben, wenn die App das zulässt. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Tschüss.